Liebe Bäcker, liebe Freunde, willkommen zur 34. Ausgabe des The Pod Magazins, einem kleinen Rückblick auf die interessantesten Ereignisse, die sich in den letzten Wochen so in der Spielebranche zugetragen haben. Die größten Wellen schlug etwa eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die ein Grafikchip-Hersteller den Hardware-Redakteuren dieser Welt vorlegte. Dann gibt es auch ein paar interessante Entwicklungen im aktuell so populären Hype-Genre der Battle-Royale-Spiele. Und es gibt noch so viel mehr. Bethesda verklagt Warner, Valve beugt sich zähneknirschend den niederländischen Behörden, GameStop steht zum Verkauf und es gab einen kleinen Shitstorm um so eine Werbeanalyse Middleware, die in zahlreichen PC-Spielen versteckt ist. Los geht's mit einer Story, die weltweit Wellen schlug und die in Deutschland begann. Nvidia-Vertraulichkeitsvereinbarung sorgt für Diskussionen. Am 25. Juni veröffentlichte der Heise Verlag auf seiner Website eine Meldung in eigener Sache, die zum Inhalt hatte, dass der Redaktion ein neues NDA des Grafikchip-Herstellers Nvidia vorläge, dessen Forderungen inakzeptabel seien und dass man nicht unterschreiben werde. Mit NDA, kurz für Non-Disclosure Agreement, bezeichnet man im Journalismus und in der Geschäftswelt eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Ein solches Dokument schickt etwa ein Spielehersteller an Spiele-Websites, beispielsweise zusammen mit einer Testversion des neuesten Shooters. Der Inhalt eines NDAs legt üblicherweise ein Regelwerk fest, unter dem einer Redaktion vorab Zugang zu bestimmten Produkten gewährt wird. Es enthält oft auch feste Termine, ab denen Berichterstattung basierend darauf erlaubt ist, und NDAs sind absolut keine Seltenheit. Aber das NDA von Nvidia bot der Redaktion des Heise Verlags dennoch Anlass, die Unterschrift zu verweigern und auch noch darüber zu berichten. Die Gründe für die Beschwerde? Zum einen wurde das NDA am 20. Juni an die Redaktion verschickt und musste bis zum 22. Juni unterschrieben werden, eine sehr knappe Frist. Dann behandelt dieses NDA gar kein spezifisches Produkt, wie etwa eine neue Grafikkarte oder Nvidias G-Sync-Monitore oder eine neue Nvidia-Software-Lösung, sondern es ging ganz allgemein um vertrauliche Informationen, die Nvidia einer Redaktion zukommen lässt. Und in dem von Heise vollständig veröffentlichten Text dieser Vereinbarung stehen dann auch noch Dinge wie, Zitat, der Empfänger verwendet vertrauliche Informationen ausschließlich zugunsten von Nvidia, Zitat Ende. Und später, Zitat, ungeachtet des Ablaufs dieser Vereinbarung erlöschen die Verpflichtungen des Empfängers in Bezug auf jegliche vertrauliche Informationen 5 Jahre nach dem Datum ihrer Weitergabe an den Empfänger. Später folgt dann noch, der Schutz von Informationen, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen, erlischt nie. Zitat Ende. Die Redaktion von Heise versteht das als Maulkorb für Journalisten. Sie interpretiert die Klauseln als Verbot von kritischer Berichterstattung, als eine Art 5 Jahre währenden Bann, während den man sich dem Willen von Nvidia beugen muss. Der Heise-Artikel endet wie folgt, Zitat. Wir stellen klar, dieses und ähnlich gehaltene NDAs werden von Heise Online und CT nicht unterzeichnet. Ganz gleich, von welcher Firma sie kommen, unsere journalistischen Prinzipien gebieten vielmehr, dass wir Transparenz schaffen und Nvidias Gängel-NDA hier im Original veröffentlichen. Zitat Ende. Und oh, das alles sorgte für viele Diskussionen. Denn das Thema NDA ist eines, das immer wieder mal von einzelnen Redaktionen thematisiert, aber selten breit in der Spielepresse besprochen wird. Obwohl NDAs zum Redaktionsalltag gehören, bekommen Leser in der Regel nichts von deren Existenz mit. Nun stellte man sich also nicht nur die Frage, ob das Nvidia NDA zu weit geht, was es bezweckt und welche Konsequenzen für all jene drohen, die dieses Dokument unterschreiben oder eben nicht. Es gab auch die Frage, und? Habt ihr unterschrieben? Diese Frage wurde plötzlich ganz vielen Hardware-Redaktionen gestellt, die wiederum vielfach lange Stellungnahmen und Erklärungen verfassten, wieso sie oder wieso sie nicht unterschrieben haben. Die GameStar-Redaktion weigerte sich etwa, genau wie die von Heise, das NDA zu unterschreiben. Andere Redaktionen, wie die der PC Games Hardware oder Computer Base, sahen kein Problem mit dem Dokument und unterschrieben. Die ganze Sache hat auch uns drei intern, also André, Jochen und mich, für eine ganze Weile diskutieren lassen. Die GameStar widmete dem Thema ein Talkvideo, die Heise-Redaktion ebenfalls. Vertraulichkeitsvereinbarung in der Presse, wie funktionieren die, was geht zu weit, kann man eine Redaktion vorwerfen, das Nvidia-Dokument zu unterschreiben, was wurde da diskutiert und gestritten? Die Unterzeichner, und die sind eindeutig in der Mehrzahl, die argumentieren alle ähnlich und für uns drei von The Pod auch relativ nachvollziehbar. Allgemeine NDAs sind zwar eher selten, aber auch in diesem Fall umfasst die Vereinbarung nur all die Informationen, die ein Hersteller vorab an Journalisten herausgibt, bevor ein Produkt erscheint. Sie verhindert also nicht kritische Berichterstattung, sobald etwa die neueste Nvidia-Grafikkarte im Handel liegt. Alles, was vor dem Release passiert, das bestimmt der Hersteller. Das ist der Deal, auf den sich Redaktionen weltweit einlassen, um Spiele oder Handys oder Autos mit Zeitvorsprung zu testen oder um über Entwicklung befindliche Projekte zu berichten oder Pressepräsentationen zu besuchen. Hier gilt Hausrecht. Der Hersteller gibt die Spielregeln vor. Aber kann er kritische Berichterstattung verhindern? Steht das nicht so im Wortlaut von Nvidias NDA, dass jetzt so viele Redaktionen unterschrieben haben? Hier steht's doch, schwarz auf weiß. Der Empfänger verwendet vertrauliche Informationen ausschließlich zugunsten von Nvidia. Oder im englischen Original, Recipient shall use confidential information solely for the benefit of Nvidia. Das heißt doch Kritikverbot. Oder? Dieser Frage ging ein ausführliches Interview der US-Website Gamers Nexus auf den Grund, die in dieser Angelegenheit gleich mehrere Anwälte befragt hat und im Gespräch mit dem Hausanwalt der Website alle Punkte des Nvidia NDAs abklappert und bewertet. Und auf die Frage, ob denn die eben genannte Klausel denn schlechte Presse verhindern soll, antwortet der Anwalt folgendes.
That's not even remotely true. The phrase solely for the benefit of is a little bit nebulous. I wouldn't have drafted it this way, but for the benefit of means something very different in legalese than it means in real life. So when you say for the benefit of, it doesn't necessarily mean it's to help NVIDIA. It just means on behalf of. So, for example, you can have a bank account that you may run, but it's for the benefit of somebody else. So it's really the money in the account, somebody else's money, but you're running it. It doesn't have any sort of judgment value on good or bad. It just is a thing.
Er sagt also absolut nicht, nein. Die Phrase solely for the benefit of bedeutet im juristischen Sinne nicht, um jemanden zu helfen, sondern eher im Auftrag von. Etwa wenn man für eine Person ein Sparkonto betreut, dann tut man das for the benefit of him. Da steckt keinerlei positives oder negatives Werturteil drin. Obendrein seien ja konkret öffentlich bekannte Informationen oder von der Redaktion in Eigenarbeit geschaffene Daten, etwa Benchmarks, von diesem NDA ausgenommen. Generell wirken die meisten Formulierungen auf den Juristen wie Standardklauseln. Und das führte er anhand vieler Beispiele aus. Szenarien, die auch im Dokument genannt werden. Dass etwa ein Journalist diese geheimen Infos nicht als Spekulation getarnt veröffentlichen darf, das kann Nvidia verlangen. Aber das NDA kann nicht verhindern, dass eine Redaktion über einen Leak berichtet, dessen Inhalt praktisch zum öffentlichen Fakt geworden ist. Vielleicht war das NDA ja eine Reaktion auf das GeForce-Partnerprogramm, mit dem Nvidia vor einer Weile in der Presse war. Ich berichtete darüber, wie diese Kooperation zwischen Chiphersteller Nvidia und diversen Grafikkartenherstellern, sogenannten Add-in-Board-Partnern, nach wenigen Monaten eingestellt wurde, weil die US-Website HardOCP geheime Vertragsdetails dieser Kooperation veröffentlichte, die wettbewerbsschädigend und sehr negativ wirkten. Vielleicht will Nvidia solche Leaks mit dem Dokument besser abdichten. Andererseits hätte auch das aktuelle NDA nicht verhindert, dass Redaktionen über das GeForce-Partnerprogramm berichtet hätten, da der Redakteur seine Erkenntnisse nicht von Nvidia direkt als vertrauliche Information, sondern als Rechercheergebnis nach vielen Gesprächen mit Hardwareherstellern erhielt. Vielleicht war Nvidias NDA also auch nur eine reine Standardprozedur im Vorfeld kommender Produktlaunches, die in den kommenden Monaten anstehen dürften. Bislang gibt es übrigens noch keine Stellungnahme seitens Nvidias, aber so oder so, dass das Thema Vertraulichkeitsvereinbarung mal so öffentlich diskutiert und auch transparent gemacht wird, das ist meiner Meinung nach eine schöne Sache. Der Diskurs zeigt auf, in welcher Form Hersteller und Presse, vor allem im Produktjournalismus, Verabredungen treffen. Es zeigt, dass jegliche Vorberichterstattung stets an eben solche Verabredungen geknüpft ist und es ist ein schöner Anlass für Redaktionen, ihren Umgang mit diesen NDAs zu beschreiben und ihren Lesern und Zuschauern zu erklären, wie man mit Herstellern zusammenarbeitet. Im Posting zur Sendung auf gamespodcast.de gibt es deswegen von mir auch unvernünftig viele weiterführende Links zu diversen Stellungnahmen und Diskussionen zu diesem Thema. Und auch bei uns im Forum wird bereits darüber diskutiert. Dahin gebe ich jetzt ab. Es gibt ja schließlich noch andere News. Bethesda verklagt Warner wegen Westworld-Spiel. Am 21. Juni reichte der US-Spielehersteller und Publisher Bethesda Klage gegen den Mobile-Game-Entwickler Behavior Interactive und den Publisher Warner Bros. Interactive ein. Die Klage betrifft das jüngst erschienene Mobile-Spiel zu Warners TV-Serie Westworld, das auch für ungeübte Augen auf den ersten Blick sehr stark an Fallout Shelter erinnert, nur dass man darin eben keinen Bunker, sondern eine Produktionsanlage aus der Androiden-Sci-Fi-Welt von Westworld baut. Nun hat aber Behavior Interactive damals auch Fallout Shelter gemacht und Bethesdas Klage wirft dem Entwickler vor, nicht nur eine dreiste Kopie von Fallout Shelter zu produzieren, die teils identische Mechaniken und einen ähnlichen Look hat, obendrein soll das Studio auch auf geistiges Eigentum von Bethesda zugegriffen haben, um die Produktion des Westworld-Spiels zu beschleunigen. Darunter seien urheberrechtlich geschützter Code oder Geschäftsgeheimnisse. Damit verletzt Behavior Interactive den Vertrag mit Bethesda, der für die Entwicklung von Fallout Shelter formuliert wurde. In einer Pressemitteilung weist Warner die Vorwürfe zurück, man habe bei Warner tiefen Respekt vor Urheberrecht, die Anschuldigung sei überraschend und haltlos. Entwickler Behavior Interactive habe Warner versichert, dass diese Vorwürfe unwahr seien und dass Bethesdas Code nicht im Westworld-Spiel genutzt würde. Man habe die Entwickler auch nie dazu animiert, so wie es Bethesda in der Klageschrift beschreibt. Und jetzt passiert das, was bei solch herrlich wilden Klagen immer passiert. Erstmal eine ganze Weile nichts. Aber ich kann allen Interessierten nur raten, mal beide Spiele auf einen Blick zu vergleichen, indem man sich etwa beide Trailer anschaut. Eine derartige Freude am direkten Kopieren von Spielideen kenne ich so nur aus dem Battle Royale Genre. Apropos. Battle Royale News. Einfach, weil ich die extreme Popularität und die Goldgräberstimmung in diesem recht jungen Genre so spannend finde und weil es mich an die MOBA-Schwemme von vor 6-7 Jahren erinnert, werde ich hin und wieder mal ein paar Aspekte dieser Nische beleuchten, in die gerade so unfassbar viel Geld gepumpt wird. Da muss man einfach das Fenster runterkurbeln, ganz langsam dran vorbeifahren und starren. Thema Nummer 1. Fortnite Mobile setzt 100 Millionen Dollar in 90 Tagen um. Nur mal so als Hausnummer zunächst diese Meldung der Analyse-Website Sensor Tower. Derzufolge dauerte es nämlich nur 90 Tage, bis die Mobilversion von Epics Fortnite Battle Royale 100 Millionen Dollar Umsatz erzeugte. Und dabei ist das Spiel bislang nur für iOS und noch nicht für Android erschienen. Um diese Zahlen zu erreichen, müsste sich ein PlayerUnknown's Battleground für den PC, jetzt mal das bisschen Mikrotransaktionen, das bisher drinsteckt, ausgenommen, 3,3 Periode 3 mal verkaufen, zumindest zum Normalpreis. Obendrein ist PUBG auch aktuell das allererste Mal seit dem Erscheinen vor kurzem rabattiert worden, von 30 auf 20 Euro, was aber bislang nicht zu messbaren Steigerungen bei den Spielerzahlen führte, die seit dem großen Hype um PUBG im Dezember 2017 kontinuierlich sinken und inzwischen weit hinter denen von Epics Fortnite Battle Royale hinterherhinken. Dennoch, das sind mit über 1 Million Spieler gleichzeitig immer noch extrem unverschämt viele Leute, die PUBG spielen, das ist immer noch ein Rekordhalter auf Steam, aber früher war mehr. Daran gibt es nichts zu rütteln und auch auf Mobile kommt PUBG nicht ganz so gut vom Fleck. Laut SensorTree generierte PUBG für iOS in den ersten 2 Monaten nur 5,2 Millionen Dollar und aktuell sei man dabei, das Monetarisierungsmodell des Spiels anzupassen. Und zwar mehr in Richtung Fortnite. Tja, wie auch sonst. Die Klage, mit der die PUBG Corporation Epic Games in Korea vor kurzem konfrontierte, da ging es um den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung, Fortnite Battle Royale sei eine Kopie von PUBG, diese Klage wurde übrigens am 27. Juni fallen gelassen. Wieso es dazu kam, ob man sich hierbei außergerichtlich geeinigt hat und wenn ja, für welche Summe, zu nichts davon äußerten sich beide beteiligten Parteien. Und damit, liebe Hörer, auch mal das wenig spannende Ende einer solchen Klage, wie sie ja aktuell sehr ähnlich bei der Causa ist Westworld eine Fallout Shelter Kopie läuft. Aber die interessanteste der heutigen Battle Royale News ist für mich ja die nachfolgende Geschichte. Enttäuschte User kritisieren Wandel von SOS zum Battle Royale-Spiel. Aktuell sieht sich Outpost Games, Entwickler des vor einem halben Jahr ins Early Access gestarteten Survival-Spiels SOS, mit viel User-Kritik konfrontiert. Die liegt im plötzlichen Wandel des Spiels begründet, das ursprünglich als eine Art Survival-Spiel mit sozialer Komponente konzipiert wurde. 16 Spieler kämpften dabei auf einer Insel darum, eins von mehreren Relikten von den Monstern im Spiel zu ergattern und damit zu entkommen. Und um das zu erreichen, können die Spieler Allianzen bilden oder auch brechen. oder komplett darauf pfeifen. Das User Interface teilt allen Beteiligten mit, wie sich einzelne Spieler in der Vergangenheit verhalten hatten. Bevor es losgeht, bekommt jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen, wem man vertraut und wie lange und ob überhaupt und ob man seine Mitstreiter verrät und wie man die Situationen im Spiel zu seinem Vorteil drehen kann. Dazu noch die Einbindung von Stream-Zuschauern, falls man diese teilhaben lässt. Das alles war der große Clou am Spiel und all das opferten die Entwickler Anfang Mai einem Battle-Royale-Modus. Und Ende Juni wurde aus dem Bezahl-Early-Access-Spiel auch noch ein Free-to-Play-Titel. Eine Zeit lang war die alte Spielweise noch als SOS Classic enthalten, inzwischen gibt es nur noch Battle-Royale. Käufer der Early-Access-Fassung, die ursprünglich ein völlig anderes Spiel unterstützt haben, sorgen aktuell für überwältigend negatives Feedback auf Steam. Die Entwickler hüllen sich in Schweigen. Und ich finde das voll interessant, wie hier ein Entwickler einen sogenannten Pivot hinlegt. Also grundlegende Änderungen am aktuellen Entwicklung befindlichen Projekt. Bis jetzt haben wir ein Moped gebaut, jetzt wird ein Flugzeug draus. Und genau einen solchen Pivot hat ja auch damals Epic Games hingelegt, als die ihren Koop-Crafting-Horden-Modus-Shooter Fortnite sehr schnell zum Battle-Royale-Shooter umbauten, während sich PUBG gerade als Rekordspiel entpuppte. Greift nun Outpost Games ebenfalls nach den Sternen? Wollen sie ein Stück vom Battle-Royale-Kuchen? Naja, die Spielerzahlen waren vor dem Wandel von SOS bereits ziemlich mau. Der Schritt zum Hype-Genre und später dann zum Free-to-Play scheint eher eine Art Verzweiflungstat zu sein und eine, die bislang keinen messbaren Erfolg gebracht hat. Nach wie vor finden sich nicht allzu viele Spieler für SOS. Aber das war's jetzt auch schon aus der bunten Welt der Battle-Royale-Spiele. Zurück zu den anderen Geschichten. Guckt mal hier, da habe ich was mit Lootboxen. Niederlande. Valve deaktiviert Trading- und Marktplatztransaktionen in CSGO und Dota 2. Am 19. Juni überraschte Valve niederländische User von Steam mit der Nachricht, dass bis auf weiteres Item-Trading und Marktplatztransaktionen für die Valve-Spiele Counter-Strike Global Offensive und Dota 2 deaktiviert seien. Initiiert habe diesen Schritt die niederländische Glücksspielaufsicht, die vor einigen Wochen eine Studie zu Untersuchungen von Lootboxen in einigen beliebten Spielen präsentierte. Und dieser Studie zufolge würden alle Lootboxen bestehendes Recht verletzen, bei denen die Ingame-Items aus den Lootkisten transferierbar seien. Bis zum 20. Juni gab man Valve Zeit, das zu beheben, da diese Einordnung auf die Lootboxen in Counter-Strike Go sowie Dota 2 zutrifft. Bei diesen Titeln floriert ein reger Handel mit Skins und anderen Ingame-Items und hätte Valve nicht reagiert, würde hier ein Strafverfahren drohen. Valve entschuldigt sich bei seinen niederländischen Spielern, die allerdings auch nicht im Vorfeld der Abschaltung all dieser Handelsoptionen informiert wurden. Valve hofft, so schließt die Meldung, dass man nach mehr Austausch mit der Glücksspielaufsicht erreicht, dass die ihre Rechtsforderungen präzisiert und man eine weniger unbequeme Lösung findet. Und so beginnt es. Die Politik zwingt einen Spielehersteller zu reagieren. Allerdings tut Valve hier auch nur das Nötigste und entfernt nicht etwa die Lootboxen aus seinen Spielen, sondern sperrt Handelssysteme. Das ist nicht der erhoffte große Sprung, aber es ist ein Anfang. Nun bleibt abzuwarten, ob sich hier ein Trend entwickelt, ob die politische und juristische Bewertung und die Regulierung beim Betrieb solcher Lootbox-Systeme und Mikrotransaktionen weiter zunimmt oder ob Fälle wie dieser Einzelfälle bleiben und eigentlich nichts am großen Ganzen ändern. Mal sehen, was dieses Jahr zu diesem Thema noch bringt. Handelskette GameStop in Übernahmegesprächen. Am 19. Juni erklärte das Management der US-Handelskette GameStop, dass man sich in Gesprächen mit dritten Parteien über eine mögliche Übernahme befinde. GameStop, einer der weltweit größten verbliebenen Spielehändler, steht also zum Verkauf. Quellen zufolge habe der Konzern, der in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland über 7000 Ladengeschäfte betreibt, einen Finanzberater beauftragt. Mit dem Kapitalinvestor Sycamore Partners wurde auch bereits eine interessierte dritte Partei genannt. Dieser Finanzkonzern ist mehr als 10 Milliarden Dollar wert und kaufte zuletzt im Sommer 2017 für über 6 Milliarden US-Dollar einen weiteren großen Handelskonzern, die Bürobedarfskette Staples. Dass die derzeitigen Gespräche in einem Verkauf von GameStop enden werden, das will GameStop derzeit noch nicht bestätigen, man lasse sich alle Möglichkeiten offen. Wir merken aber, die klassische große Videospiel-Einzelhandelskette, die muss sich anpassen und die wird vielleicht zukünftig nur als Teil eines großen Konzerns Bestand haben und wer weiß in welcher Form. Red Shell Analyse Software sorgt für Unmut unter Spielern, mittlerweile aus 16 Spielen entfernt. Anfang Juni entdeckte die Spielergemeinde, dass viele aktuelle Titel die Middleware Red Shell benutzen. Ich habe es nicht geschafft, den präzisen Zeitpunkt festzustellen, bei welchem konkreten Spiel, in welcher konkreten Community das erste Mal das Augenmerk auf diese Software fiel. Jedenfalls entdeckte die Gaming-Gemeinschaft Red Shell existiert. Dazu gehört ein gleichnamiges Unternehmen, das Entwicklern diese Software sowie eine entsprechende Dienstleistung anbietet, die es erlaubt, die Effektivität verschiedener Werbemaßnahmen zu messen. Dazu läuft diese Red Shell Software parallel zum Spiel und generiert eine User-ID des Systems und gleicht diese mit den Cookies im Browser des Users ab, um zu erkennen, ob dieser User zuvor einen Werbelink zum Spiel geklickt hat, etwa auf Twitch oder bei Facebook. Als die Existenz dieser Software die Runde machte, schlugen viele User Alarm und überzeugten Entwickler, diese vermeintliche Spionagesoftware aus ihren Spielen zu entfernen. Und das taten so einige Entwickler. So flog Red Shell aus mindestens 16 Titeln oder deren Entwickler kündigten zumindest selbiges an. Darunter auch Spiele wie Elder Scrolls Online, Conan Exiles, Hunt Showdown, Battleride, Secret World Legends, Total War oder Warhammer Vermintide. Einige der Entwickler unterstrichen dabei aber, dass Red Shell eine harmlose Analyse-Software sei, vergleichbar mit Google Analytics und ein wichtiges Werkzeug, um Spiele erfolgreich zu bewerben und bei Steam sichtbar zu machen. Private Daten würden nicht erfasst und die Werbetracking-ID eines Users sei anonymisiert und die Identität einzelner User dadurch geschützt. Dennoch üben viele User Kritik und in einem Reddit-Thread trugen User bereits über 50 Spiele zusammen, die Red Shell nutzen, darunter etwa auch Civilization 6. Der Hauptvorwurf, das würden wir gern vorher wissen, wenn Spiele solche Software im Gepäck haben und wir wollen nicht, dass unser System in irgendeiner Form erfasst und als User-ID gespeichert und übertragen wird. Dieser Reddit-Thread ist mittlerweile zu einer umfangreichen und sichtbaren Liste geworden, die beständig aktualisiert wird und in der die Entfernung der Red Shell Software aus möglichst vielen Spielen organisiert wird, mit massig Links zur Berichterstattung weltweit und zu den Foren-Threads der verschiedenen Spiele-Communities. Es ist schon ein wenig wie eine Hexenjagd, was jetzt leider nicht so neutral klingt, wie ich es meine. Dieser Aktionismus ist jedenfalls wirklich beeindruckend. Im Gespräch mit Kotaku gibt sich Adam Leeb, CEO von Innervate, der Mutterfirma von Red Shell, als sehr enttäuscht darüber, dass Red Shell hier falsch dargestellt würde. Das System würde keine Daten zum Zwecke der direkten Werbung an User sammeln, man erstellt keine Kundenprofile, sondern lediglich eine Art Prüfsystem für Spielewerbung auf diversen Kanälen. Red Shell würde auch nie außerhalb eines Spiels laufen und man würde nur die minimalen Informationen sammeln, um diese Wirksamkeitsmessung durchführen zu können. Eine ähnliche Argumentation findet man in vielen Entwicklerposts zum Thema. Diese Debatte um Red Shell hat die Branche spürbar überrascht, denn User-Tracking und Datensammelei sind längst Bestandteile der Digitalgesellschaft, ob beim Besuch einer Website oder dem Anruf einer Hotline oder der Buchung irgendeiner Dienstleistung. Wir hinterlassen eine Datenspur, die heiter von Analyse-Tools und Drittanbietersystemen verwurstet wird. Man schaue sich nur an, aus welchen Quellen eine beliebige deutsche Tageszeitung bei ihrem Online-Auftritt ihre Skripte einspielt. Dass dies Spiele nicht klar kommunizieren, sondern wie etwa Civilization 6 als sehr offene Floskel in seinen Nutzungsbedingungen versteckt, das nervt viele Spieler. Und das kann ich, der dank der EU-Datenschutz-Grundverordnung plötzlich immer wieder ganz genau angezeigt bekommt, welche meiner Daten eine beliebige Website auf welche Weise zu nutzen gedenkt, nur zu gut verstehen. Auch wenn Red Shell am Ende wirklich nur ein harmloser Messfühler ist, es ist Drittanbietersoftware, über dessen Existenz und Nutzen ich gern vorab informiert werden möchte und deren Betrieb ich im Idealfall auch noch widersprechen kann. Aber ich glaube, so schnell wird die Spielebranche nicht ihren gewohnten Geschäftsbetrieb aufgeben und ich glaube außerdem, dass das Thema Middleware und Telemetrie und Datenerfassung einen wirklich interessanten Spezialpodcast hergeben könnte. Liebe Leute, in wenigen Minuten erreicht diese Folge den Zielbahnhof. Bitte kontrolliert schon mal eure Playlist, damit es im Anschluss auch heiter weitergeht. Wie immer werde ich zum Schluss nun die wichtigsten Release-Termine der nächsten 14 Tage, also vom 30. Juni bis 13. Juli vorlesen. Wie immer sind dabei alle Angaben ohne Gewähr und los geht's am 3. Juli. Dann erscheint mit der, Achtung, flacher Wortwitz und schwierig auszusprechen, Remastered-Version von Red Faction Guerrilla für Xbox One, PC und PS4, eine technisch aufgemotzte Version des Volition Open World Spiels von 2009, das ich übrigens als gar nicht mal so übel in Erinnerung habe. Kein anderes Spiel hatte zu seiner Zeit eine derart detaillierte und schick inszenierte Zerstörung bei Gebäuden, Das tröstete auch über die ansonsten triste Grafik, das generische Missionsdesign und die blassen Charaktere hinweg. Ob das 9 Jahre später aber auch immer noch so ist und wie sehr sich die verbesserten Texturen und Effekte auswirken, ab dem 3.7. sind wir schlauer. Oha, und das ist dann wohl das Sommerloch, denn erst eine Woche später finde ich den nächsten nennenswerten Release. Am 13. Juli zum Beispiel erscheint das vor einem Jahr für PC erschienene Jump'n'Run Roguelike 20XX, auch für PS4, Xbox One und die Switch. Das Indie-Spiel verwurstet dabei die populäre Vorlage der Mega Man-Spiele, natürlich ohne deren Lizenz, in eins dieser immer wieder ganz von vorn anfangen und wenn man stirbt, dann war's das Spiele. Es gibt klassisches Hüpfspiel-Gameplay, Zufallslevels, Power-Ups und einen Modus für 2 Spieler. Am 10. Juni erscheint dann auch noch Defiance 2050 für PC, PS4 und Xbox One. Ja, ein neues Defiance. Erinnert ihr euch noch an das erste aus dem Jahr 2013? Das war dieser eher mittelmäßige MMO-Rollenspiel-Shooter, zu dem parallel eine gleichnamige TV-Serie insgesamt 3 Staffeln lang lief. Das konnte damals aber nicht über das banale Gameplay hinwegtrösten. Ich erinnere mich, das war ein Reinfall. Und heute? Defiance 2050 ist eine Art Neuerfindung des Ur-Defiance. Es spielt 4 Jahre später, hat verbesserte Grafiken, Effekte und Gameplay-Systeme, ist im Kern aber immer noch Defiance. Und es wird Free-to-Play sein. Tja, dass ausgerechnet Defiance mal wiederkommen würde, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Am 11. dann kommt das bereits auf PC erschienene First-Person-Co-op-Action-Spiel Warhammer Vermintide 2, auch für die Xbox One. Ein PS4-Release soll später folgen. In Auf ein Bier Nummer 155 erfahrt ihr übrigens noch mehr zum Spiel. Jochen hat's gespielt und erzählt jede Menge drüber. Und am Tag darauf, dem 12.7., noch ein Warhammer-Spiel, allerdings im Warhammer 40k-Universum und deutlich schwerere Kost. Denn Warhammer 40k Gladius Relics of War ist ein komplexes 4x-Rundenstrategiespiel im Stile von Civilization. Vertrieben wird der Titel vom Strategiespiel-Spezialpublisher Slytherin und entwickelt von Proxy Studios, einem Team aus Erlangen, Allmächt. Am 13. Juli dann erscheint mit Octopath Traveler ein Exklusivspiel aus dem Hause Square Enix für Nintendos Switch. Das Rollenspiel ist in einem grafisch extrem aufpolierten Retro-Look gehalten, sprich es gibt 2D-Pixel-Charaktere wie zu SNES-Zeiten, die sich allerdings durch schick beleuchtete, mit Massig-Effekten versehene 3D-Voxel-Welt bewegen und dabei klassische JRPG-Abenteuer bestehen. Gekämpft wird mit einem Rundensystem und die Story folgt, wie es der Name bereits andeutet, 8 verschiedenen Charakteren, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, deren Wege sich im Laufe der Story kreuzen werden. Und am 13. Juli kommt auch noch Earthfall, ein Koop-Shooter vom Indie-Studio Holospark, das bis jetzt vor allen Dingen VR-Spiele entwickelte und nun im Revier von Payday 2 und Left 4 Dead wildert. In Earthfall, das für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird, stellen wir uns in einer Gruppe von bis zu 4 Spielern außerirdischen Monstern, die unseren Planeten an nur einem einzigen Tag zu Fall brachten. Daher der Titel. Earthfall. Schließlich scheint es aber keine großen Experimente zu geben, wobei allerdings auch Sachen versprochen werden wie plotgetriebene Levelziele halten das Tempo schnell und frenetisch, ohne das Storytelling zu opfern. Ha, also das glaube ich erst, wenn ich sehe. So, und das war es mit den Releases auch schon. Und wer das wenig fand, der soll erstmal auf die 2. Juli-Hälfte warten, in der dann wirklich tote Hose ist. Aber ach, wir alle hier haben ja garantiert noch massenweise ungespielte Spiele auf der To-Do-Liste und außerdem kann man ja auch prima rausgehen. Es ist schließlich Sommer und die Tage werden langsam immer wieder kürzer. Und ehe wir es uns versehen, läuft bereits wieder Last Christmas im Supermarkt. In diesem Sinne, Carpe Diem, nutzt die schönen Sommertage, wir hören uns dann in 2 Wochen. Tschüss.